SRF Audio.
Das Regionaljournal Aargau-Solothurn. Mit diesen Schwerpunkten in dieser Sendung wird ein verurteilter Kinderschänder, der im Kanton Solothurn schon mehrere Mal Kinder missbraucht hat, verwahrt. Heute ist am Obergericht Solothurn der Prozess im Fall William Wey. Der Kanton Solothurn schaut nicht genug her. Bei den Kiesgruben und Abfalldeponien findet das Parlament und will mehr Kontrolle, um herauszufinden, was hier abgeladen wird. Und dann geht es auf eine Zeitreise. Aber nicht weit zurück, sondern in die Zeitgeschichte des Kantons Aargau. Der hat die Jahre 1950 bis 2000 aufgeschafft. Da findet auch der Musiker DJ Bobo von Köliken seinen Platz.
Beim DJ Bobo ist sicher schlicht und einfach seine Relevanz, die er hat. Der DJ Bobo hat 15 Millionen Tonträger verkauft auf der ganzen Welt. Also nur schon das finde ich rechtfertigt, sich mit dem ernsthaft auseinanderzusetzen.
Sagt der Projektleiter von der neuen Ausstellung zum Thema. Wie die Aargauer Zeitgeschichte herkommt und warum es eben auch um die Aargauer Identität geht, etwas später in der Sendung. Das Wetter, morgen zuerst Nebel, der löst sich nur zum Teil auf. Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad, je nach Sonne. Am Mikrofon in der nächsten halben Stunde, Christian Büchli. Schön, haben Sie eingeschaltet. Der verurteilte Kinderschänder, bekannt als William Wey, ist heute vor dem Solothurner Obergericht gestanden. Es ist um Fälle gegangen aus dem Jahr 2018. Der Mann ist wegen denen vom Amtsgericht Altengösgen verurteilt worden zu 2,5 Jahren Gefängnis, unter anderem wegen sexueller Handlungen mit Kind und Schändung. Der Anklagte und auch der Staatsanwalt haben das Urteil weitergezogen. Den ganzen Tag ist der Fall heute verhandelt worden vor dem Obergericht. Mein Redaktionskollege, der Bruno von Däniken, war dabei. Der Anklagte ist ein rückfälliger Kinderschänder vorbestraft und dann wieder verurteilt worden. Meine Frage heute vor der Sendung an Bruno von Däniken: Wie hat der Anklagte vor Gericht denn gewirkt?
Er hat selbstbewusst gewirkt auf mich. Er war manchmal gar nicht stoppen beim Reden. Er ist richtig in ein Zeug reingekommen, beim sich verteidigen. Es gäbe keine Rückfallgefahr, dass er pädophil sei und eine Persönlichkeitsstörung habe. Die Gutachten stimmen nicht, hat er gemeint. Zu den konkreten Vorwürfen hat er aber kaum etwas sagen. Der heute 48-Jährige soll sich sexuell an Buben vergangen haben. Diese Taten streitet er ab, die Vorwürfe seien erfunden. Man will ihm da etwas anhängen, hat er gemeint, und die Anwalt ihn nicht richtig verteidigen.
Der Anklagte sei pädophil und habe eine Persönlichkeitsstörung, sagen also Gutachten. Was hat der psychiatrische Gutachter denn noch zum Fall gesagt?
Ja, er hat aber gesagt, dass der Mann sei pädophil, dass er sich von Kindern sexuell angezogen fühle. Die Pädophilie sei aber wie ein Teil, der in seiner Wahrnehmung nichts mit ihm zu tun habe. Die Rückfallgefahr die sei gross, der Mann sei, Zitat, ein Hochrisikofall. Er sei ja schon mal rückfällig geworden.
Der Staatsanwalt, der hat schon vor dem Amtsgericht die Verwahrung gefordert vom Anklagten. Ich nehme an, der Mann soll immer noch verwahrt werden, oder?
Genau, das ist immer noch die Forderung. Der Staatsanwalt hat gemeint, die Verwahrung sei zwar das letzte Mittel, in diesem Fall sei es aber gerechtfertigt. Es sind schwere Fälle, der Mann hat eine psychische Störung, die Rückfallgefahr sei gross und die Therapie hat nichts genützt. Er müsse die Gesellschaft vor dem Täter schützen. Er hat die Chance nicht genutzt, dass er ohne Delikt sein könne, darum eben Verwahrung und ein lebenslänges Kontaktverbot mit Kindern.
Und der Verteidiger auf der anderen Seite, der verlangt weiterhin einen Freispruch?
Ja, Freispruch in allen Punkten, ausser in einem Nebenpunkt wegen Pornografie. Natürlich ist der Verteidiger auch gegen eine Verwahrung. Es gäbe grosse Zweifel an den Taten, die seinem Klient vorgeworfen werden. Die Aussagen der zum Teil kleinen Kinder sind unglaubwürdig. Der Verteidiger verlangt neben dem Freispruch auch eine Entschädigung für einen Anklagten, weil das Verfahren übermässig lang gegangen sei und er schon lange im Untersuchungsgefängnis sei. Die Forderungen der Anklage und der Verteidigung die gehen also extrem auseinander.
Bruno von Däniken, nach dem Gerichtstag eine persönliche Einschätzung. Was sind jetzt die wichtigsten Punkte, die die Richter anschauen müssen? Also gibt es eine Verwahrung?
Ja, es kommt darauf an, wie das Solothurner Obergericht die verschiedenen Fälle einschätzt, ob es den Angaben der Kinder glaubt, dass der Anklagte etwas angetan hat und wie schlimm dass es die Fälle bewertet. Wenn man dem Staatsanwalt zulässt, ist klar, dass es kein anderes Mittel gibt, für die Öffentlichkeit zu schützen, als die Verwahrung, schon nur wegen dem Rückfallrisiko und weil der Anklagte nicht bei einer Therapie mitmacht. Der Anklagte und sein Anwalt sind der Meinung, die Solothurner Behörden wollen unbedingt jemanden verurteilen, obwohl der William Wey unschuldig sei.
Der Bruno von Däniken zum heutigen Prozesstag am Solothurner Obergericht. Das Urteil im Fall William Wey, das kommt dann eben am Montag raus. Wir bleiben im Kanton Solothurn, hier im Regionaljournal. Der Kanton der schaut nicht richtig her, wenn ein Lastwagen in eine Kiesgrube fährt und Abfall deponiert. Das findet das Parlament. Es verlangt bessere Kontrollen. Der Marco Jacki weiss mehr.
Der Fall Mitholz im Kanton Bern, wo eine Transportfirma belastetes Material in Steinbruch Blausee hat geschüttet. Er hat Schlagzeilen gemacht. Von einem Umweltskandal war die Rede, Kontrollen haben versagt, ist kritisiert worden. Wie steht es eigentlich im Kanton Solothurn? Die SVP-Kantonsrätin Stefanie Richard von Riedholz hat sich gefragt,
ob solche Tragödien nicht auch in der Grube im Attis-Holzwald oder eben in anderen Gruben im Kanton passieren könnten.
Die grüne Kantonsrätin Marlene Fischer ist Altlastenberaterin, eine Expertin auf diesem Gebiet. Und sie hat dem Kanton Solothurn heute kein gutes Zeugnis ausgestellt. Es werde zu wenig kontrolliert, was wirklich drinnen ist, wenn ein Lastwagen Material abladen in einer Kiesgrube. Ob sie in so einer Ladung Schwermetall drinnen hat, zum Beispiel Quecksilber, das sehen wir nicht von bloßem Auge. Da brauche ich eine chemische Analyse.
Aus diesem Grund hat der Kanton Zürich auf Kiesgruben Deponien alle 4'000 Kubik, das sind alle 333 LKW, Stichproben eingeführt, die chemisch analysiert werden müssen. Im Kanton Solothurn gibt es weder in Kiesgruben noch in Deponien eine solche obligatorische Eingangsanalytik, obwohl das in der Branche schon längst als Stand der Technik gilt.
Bei diesen Kontrollen im Kanton Zürich seien übrigens 10-20% der Lastwagenladungen nicht in Ordnung, hat Marlene Fischer gesagt. Es gäbe Handlungsbedarf im Kanton Solothurn, das hat man auch in anderen Parteien so gesehen. Der Kanton mache zu wenig, um zu verhindern, dass belastetes Material in Kiesgruben oder Steinbrüchen landet. Solothurn sei schludrig, hat sogar jemand gefunden. Auch der Schorsch Nussbaumer von CVP hat bessere Kontrollen verlangt, dass man nicht nur von Augen schaut, was in einem Lastwagen ist, sondern auch systematisch chemische Analysen macht.
Die Tatsache, dass das in anderen Kantonen passiert und bei uns nicht vergrößert, vor, dass solches Material auf unsere Deponien gelangen könnte, weil ja das irgendwie dürfte bekannt sein unter den entsprechenden Leuten. Wir alle wissen, dass die Entsorgung von belastetem Material extrem teuer ist. Entsprechend gross kann die Versuchung sein, damit ein illegales Geschäft zu machen.
Nützen also Firmen die Naivität vom Kanton Solothurn aus, um hier illegal Gift ablagern? Die Baudirektorin Sandra Colli hat etwas bremsen. Wir dürfen jetzt nicht gerade das Schlimmste annehmen. Deponiebetreiber haben selber null Interesse, dass sie verschmutztes Material annehmen. Man dürfte davon ausgehen, dass alles in Ordnung sei. Und schludrig sei man auch nicht. Es gäbe ja Kontrollen, wenn auch nicht immer chemische Analysen.
Es ist so, man macht in den Deponien macht man die chemischen Analysen, in den Kiesgruben bisher nicht. Ich habe jetzt von mehreren Fraktionen gehört, dass das offenbar gewünscht wird oder dass man das als zwingend nötig erachtet. Und ich werde das sicher so aufnehmen und mit meinen Leuten besprechen.
Beschlossen hat das Parlament heute nichts. Kritik, dass der Kanton zu wenig kontrolliert, wenn ein Lastwagen in eine Kiesgrube fährt, die ist aber offenbar angekommen. Vielleicht gilt also auch Solothurn gleich mal. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Damit zu den Nachrichten vom Tag, jetzt mit dem Andreas Brandt.
Ein bürgerliches Komitee mit Vertreterinnen und Vertretern auch aus dem Kanton Solothurn fordert vom Bund den Ausbau der Strasse im Laufental. Die Hauptstrasse ist auch für Pendlerinnen und Pendler, das Gewerbe und die Industrie aus dem Schwarzbubenland wichtig als Anschluss in Richtung Basel. Im Moment sei die Strasse aber chronisch überlastet, sagt der SVP-Nationalrat Christian Imark. Darum sind genau die Kantonsregierungen von Solothurn, Jura und den beiden Basel gefordert. Sie sollen Druck machen zu Bern.
Wir fordern von allen vier Regierungen, dass sie die Probleme anerkennen und dass man da hinten dran steht, wenn man die Projekte vorwärts treiben will. Weil es geht eben letztendlich um den Wohlstand von unserer Region, um die Entwicklungsfähigkeit. Und das geht alle politischen Ebenen etwas an, Gemeinden, Kantone, aber auch natürlich Bundesvertreter.
Konkret fordert das neu gegründete Komitee vor allem, dass die Strasse so ausgebaut wird, dass sie mehr Verkehr schlucken kann. Die Strasse durchs Laufental ist eigentlich eine normale Hauptstrasse mit Gegenverkehr. Sie fällt aber als Nationalstrasse in die Kompetenz vom Bund. Im Kanton Solothurn braucht es eine Volksabstimmung, weil in der Verfassung etwas vergessen gegangen ist. Es geht um die Schulreform, die man vor ein paar Jahren gemacht hat. Damals hat man die Verfassung aber nicht angepasst. Weil es für so Änderungen eine Volksabstimmung braucht, muss das Stimmvolk jetzt sogar an die Urne. In der Praxis ändert sich aber so oder so nichts. Das Parlament hat die Änderung in der Verfassung heute einstimmig bewilligt. In Döttingen ist gestern eine Frau auf einem Fußgängerstreifen von einem Autofahrer angefahren worden. Der 89-jährige Autofahrer hat die 58-jährige Fußgängerin nicht gesehen, schreibt die Polizei. Die Frau hat leicht verletzt mit der Ambulanz ins Spital müssen. Der ältere Autofahrer hat sein Billett müssen abgeben. Und noch ein Hinweis zum Zugverkehr. Wer aktuell auf der Strecke zwischen Aarau und Zürich unterwegs ist, braucht Geduld. Zwischen Lenzburg und Ottmarsingen gibt es nämlich eine technische Störung an der Bahnanlage. Laut der SBB muss man mit Verspätungen und Zugsausfällen rechnen. Noch ist nicht klar, wenn alles wieder normal läuft.
Sie hören das SRF 1, Regionaljournal Aargau-Solothurn am 20.06. Jetzt reisen wir durch die junge Geschichte vom Aargau. Kernkraftwerk, Autobahnen, ein grosses Shoppingcenter oder ein weltbekannter Musiker. Es ist viel gegangen im Aargau zwischen 1950 und 2000. So richtig aufgeschafft ist die Zeit aber noch nie geworden. Das hat die Historische Gesellschaft Aargau jetzt gemacht in den letzten 4 Jahren. Das Resultat ist ein 600-seitiges Buch, eine Bilderausstellung im Stadtmuseum Aarau mit Audioguide und mehrere Dokumentarfilme. Sie alle erzählen Geschichte über 50 Jahre im Kanton Aargau. Aus diesem riesigen Sammelsurium hat Ramon Hegi 3 Ereignisse herausgepickt, die den Aargau geprägt haben.
Über 15.000 Personen demonstrierten gestern in Kaiseraugst gegen das geplante Atomkraftwerk.
Es ist April 1975. Der Kanton Aargau setzt voll auf Kernkraft. In Leibstadt wird bereits ein Kernkraftwerk gebaut. Jetzt soll es aber auch noch eins in Kaiseraugst geben. Die Baubewilligung gibt es schon. Bauen kann man aber nicht. Laut Demonstrantinnen und Demonstranten aus der Region besetzen seit mehreren Tagen das Land, wo eines Tages mal das neue Kraftwerk herkommen sollte. Sie sind gegen die Kernenergie und wollen kein Kraftwerk vor der Haustür. Vor allem aber, wenn sie mitbestimmen. Anders als heute hätte man dort nicht über das Kernkraftwerk abstimmen können. Der Fabian Furter hat zusammen mit anderen Historikerinnen und Historikern die jüngste Geschichte vom Aargau aufgerollt. Für ihn ist klar, die wochenlange Besetzung von dem Land in Kaiseraugst 1975 sei besonders wichtig und prägend für den Kanton Aargau. Noch ein paar Jahre vorher, in den 60er Jahren, waren die Leute inklusive Umweltverbände noch hell begeistert von den Kernkraftwerken.
Kaiseraugst wird eigentlich zum Schlüsselmoment der Schweizer Energiepolitik. Weil wir wissen heute, Kaiseraugst wird nie gebaut. Die Proteste haben Erfolg. Obwohl ein Baugesuch vorliegt und man davon bauen will, erreicht man mit diesen Protesten, eben, dass das AKW nie gebaut wird und Mitte, Ende 80er Jahre dann vollständig fallen gelassen wird. Also die Atomkraft ist eigentlich am Ende, oder, mit Kaiseraugst. Und insofern wirklich eine Wende von der Energiepolitik.
Auch in der Aargauer Wirtschaft waren Kernkraftwerke angesagt. Vor allem bei einer Firma im Aargau, der BBC in Baden, heute ABB.
Zur Feier des 50-jährigen Bestehens der Firma Braun-Boveri begeben sich die Ehrengäste von Zürich aus in einem Extrazug nach Baden. Der Zug wird von der ersten Gasturbinenlokomotive der Welt gezogen, dem neuesten und modernsten Erzeugnis schweizerischer Erfindungskunst.
So tönt es 1941 in einer SRF-Fernsehsendung, wo es um das 50-jährige Jubiläum der BBC geht. Die BBC hat später unter anderem eben auch Teile für Kernkraftwerke produziert. Aber auch abgesehen davon, an der BBC kommen wir schlicht nicht vorbei, wenn wir die Geschichte vom Aargau von 1950 bis 2000 aufarbeiten, meint Fabian Furter weiter.
Ja, die Firma beschäftigt 20'000 Leute im Aargau also in den 60er Jahren. Und allein das zeigt uns auf, wie relevant das die Firma ist und wie stark sie eben in alle Facetten der Gesellschaft eingreift. Nicht nur politisch ein Taktgeber ist, sondern eben für seine Mitarbeitenden Wohnungen braucht und darum in Bierfeld eine riesige Überbauung plant, wie man sie in der Deutschschweiz damals nicht kennt.
Wo sollen die hunderten, ja tausende Mitarbeiter wohnen? Diese Frage hat den Kanton Aargau beschäftigt und darum hat es damals zum ersten Mal auch eine weitergehende Raumplanung gebraucht. Eine Modellstadt Bierfeld wird darum entwickelt. Das Modell begeistert dort mal lauter Planerinnen und Planer und wird sogar an der Expo in Lausanne gezeigt. Realisiert wird sie aber nie. Die BBC hat nicht nur die Raumplanung maßgeblich geprägt, sondern auch politische Diskussionen angestoßen, sagt Fabian Furter.
Es ist BBC, die die ersten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter holt in Aargau. Und dort muss man ja auch einen Modus finden. Wie geht man mit denen um? Wo leben die? Was dürfen die? Also das lässt sich ganz viel mit dieser Firmengeschichte erzählen.
Die BBC, wirtschaftlich und auch gesellschaftlich eine Trendsetterin zwischen 1950 und 2000. Ja, und wenn wir schon bei Aargauer Trendsetter sind, dann dürfen wir laut dem Fabian Furter eine Aargauer Person auf keinen Fall vergessen.
DJ, das bin ich. Seit 6 Jahren Berufs-DJ, an Partys, in Clubs und 3 Platten produziert, das von der musikalischen Seite her. Die sind allerdings nicht so eine grosse und so eine bekannte Hit geworden wie Somebody Dance With Me. Und jetzt, ja, jetzt ist der Hit da. Und das sollte auch so bleiben.
Der DJ Bobo aus Köliken, 1993, in einem Gespräch bei SRF über seinen Erfolg oder eben auch Misserfolg. 30 Jahre ist er schon im Musikgeschäft. 15 Millionen Platten hat er weltweit verkauft. Er ist noch heute der erfolgreichste Schweizer Musiker. Allein aus diesen Gründen nahm der DJ Bobo in der Aargauer Geschichte einen wichtigen Platz ein, sagt der Fabian Furter. Aber nicht nur.
Der fängt eigentlich an als DJ, als Breakdancer, oder? Und greift jugendkulturelle Elemente, die damals aus Amerika kommen, auf, oder? Und bringt sie hier in die Provinz. Ist da ein Flösserhaus, ist ein DJ und tanzt auf der Bühne quasi in der Aargauer Provinz. Und bringt hier damit schon ein Stückchen Welt quasi in seine Heimat. Da hat er grosse Verdienst, die man gerne vergisst heute.
Ein Stückchen Welt in der kleinen Provinz dank dem DJ Bobo. Auch das also ein unerwarteter Aspekt, der zur jüngsten Geschichte des Aargau gehört.
Der Kanton Aargau zwischen 1950 und 2000, also unter anderem als Energie- und Wirtschaftskanton mit einer weltweiten Ausstrahlung, aber auch als Vorreiter in der Kultur. Spannend, vielleicht aber zu wenig bekannt. In einer Umfrage ist der Aargau erst gerade als langweiligster Kanton der Schweiz bezeichnet worden. Als Kanton, der zwar Regionen hat, aber kein richtiges Zentrum. Was ist er also, der Kanton Aargau? Damit haben sich eben die Historikerinnen und Historiker beschäftigt, darunter der Co-Projektleiter Patrick Zinder. Der Ramon Hegi hat ihn zum Interview getroffen und mit ihm über die Aargauer Geschichte geredet.
Das Image des Kantons Aargau ist ja nicht immer das Beste. Der Kanton Aargau ist auch kürzlich als langweiligster Kanton bezeichnet worden. Versuchen wir jetzt mit dem Rundumschlag, was die Geschichte des Kantons Aargau betrifft, ein bisschen das Image aufzupolieren?
Ich glaube nicht, dass es ein Imagebroschüre ist, wo wir machen. Ich habe mehr den Eindruck, dass man das darstellen muss, wie es ist. In gewissen Bereichen ist der Aargau wirklich einfach ähnlich wie andere Kantone. Aber es gibt so wie 2 Blickwinkel auf den Aargau. Entweder sagt man, man ist zwischen den Zentren, dann wird man so defizitär sehen. Und der Gegenblick wäre zum Beispiel, wir sind zmitzt drinnen. Wir sind ein Testfeld der Moderne. Viele Sachen, die zuerst im Aargau waren, haben dann ausgestrahlt. Oder Sachen, die von anderen Orten entwickelt worden sind, haben dann auch im Aargau ihre Spuren hinterlassen. AG kann man verschieden lesen, das Kantonskürzel. Eine Lesart wäre Aufstieg geschafft.
Der Kanton Aargau ist ein relativ junger Kanton. Sucht man in dieser jungen Geschichte oder in dieser jüngsten Geschichte auch etwas, so ein bisschen die gemeinsame Identität der Fricktaler, der Aarauerinnen und der Freiämter?
Der Aargau ist tatsächlich so ein zusammengeschürgerter Kanton. Aber in der Nachkriegszeit zeigt sich, dass die Regionen zwar noch eine Rolle spielen, wenn es um die eigene Lokalidentität geht, aber das hat sich auch durch die vielen Zuzüger, durch die vielen sozialen und gesellschaftlichen Veränderungen, hat sich das eigentlich aufgelöst. Aber es ist tatsächlich so, so eine Geschichte kann zur Identitätsbildung, zum Bestärken beitragen. Und das ist durchaus auch ein Zweck. Je globaler unsere Welt wird, je digitaler als wir miteinander umgehen, desto stärker wird wahrscheinlich das Bedürfnis zum Bezug vom Lokalen, dass man in der Nähe auch einen Bezug hat mit Personen, mit Produkten oder eben mit so einem Geschichtsbild.
Früher hat für den Bezug vielleicht ein Geschichtsbuch gelangt. Heute wird einiges mehr noch dafür gemacht. Langt heute das Geschichtsbuch einfach so nicht mehr?
Ich glaube, das Geschichtsbuch ist so eine wissenschaftliche Grundlage die braucht es. Die richtet sich an Interessierte, die richtet sich an Leute, die mit dem Aargau etwas zu tun haben, sicher auch an ein Fachpublikum weit darüber aus. Aber wir haben mit unseren Kurzdokumentarfilmen, mit dem Geschichtsmagazin, auch die Ausstellung, die jetzt aufgegangen ist, haben wir weit über das ausgehen wollen, weil wir wirklich viele Leute erreichen
wollen. Blick in die Glaskugel kann man aus dieser 50-jährigen Geschichte von den Jahren 1950 bis 2000 auch etwas für die Zukunft ablesen.
Geschichte ist an sich eben nicht eine prognostische Wissenschaft. Was sich aber zeigt, dass wir viele Aspekte haben von der sogenannten langen Dauer, die den Aargau weiter prägen. Also wenn man zum Beispiel schaut, Thema Rüebliland, die Landwirtschaft, die sehr wichtig war im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, ist ja eigentlich nach wie vor. Wir sind der viertgrösste Agrarkanton, was die Wirtschaftsleistung angeht. Etwas anderes ist, einmal Industriekanton, immer Industriekanton. Nach wie vor spielt die industrielle Fertigung und das Engineering im Aargau eine grosse Rolle. Das wären so zwei Felder, wo man vielleicht sagen kann, was in den letzten 50, 70 Jahre prägend war, wird auch künftig eine Rolle spielen.
Sagt Patrick Zinder vom Projekt Zeitgeschichte Aargau. Neben dem 600-seitigen Buch gibt es eben auch eine Ausstellung im Stadtmuseum in Aarau. Ab am Sonntag ist die offen und sie läuft bis im nächsten Sommer. Das ist das Regionaljournal Aargau-Solothurn auf SRF 1 am 5 vor 6. Der Blick aufs Wetter. Was das morgen so macht, das weiss Nicole Glaus von SRF Meteo.
In der Nacht mag es nicht überall aufklaren. Die Tiefstwerte liegen so zwischen 3 und 5 Grad. Morgen Morgen hat es an vielen Orten zuerst einen Nebel mit einer Obergrenze zwischen 500 und 700 Meter. Zum Teil löst er sich auf im Verlauf des Tages. Außerhalb des Nebels ist es mehrheitlich sonnig, auch wenn ab und zu noch ein paar hohe Wolkenfelder durchziehen. Die Temperaturen sind abhängig davon, wie lange die Sonne scheinen mag, so zwischen 7 und 10 Grad. Vor allem in der Höhe wird es mild, mit Temperaturen z.B. auf dem Weissen Stein bis 10 Grad. Am Freitag sieht es nach mehr Nebel aus, wo dann zum Teil auch die Zeilen bleibt. Außerhalb und oberhalb des Nebels geht es mit viel Sonnenschein weiter.
Diese Themen haben heute bei uns Schlagzeilen gemacht. Ein verurteilter Kinderschänder, bekannt als William W., ist heute vor dem Solothurner Obergericht gestanden. Es ist um Fälle gegangen aus dem Jahr 2018. Das Amtsgericht Olten-Güsgen hat ihn wegen dem zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt, wegen sexueller Handlungen mit Kind und Schändung. Heute jetzt ist die Verhandlung am Obergericht gewesen. Der Anklagte und die Staatsanwaltschaft haben beide den Fall weitergezogen. Der Verteidiger will einen Freispruch, die Staatsanwaltschaft Verwahrung und eine höhere Gefängnisstrafe. Das Urteil, das gibt es dann am Mendig. Der Kanton Solothurn soll besser hinschauen bei den Deponien und Kiesgruben, das verlangt das Parlament. Der Kanton kontrolliere zu wenig, wenn ein Lastwagen Material ablädt. Ob es Schwermetall hat in so einer Ladung oder Quecksilber zum Beispiel. Entschieden hat das Parlament zwar nichts, aber bei der Regierung ist die Forderung angekommen. Der Kanton Aargau hat seine Zeitgeschichte aufgeschafft, von 1950 bis ins Jahr 2000, von der Explosion Stottiken über den Kampf gegen das Atomkraftwerk. Sie ist der grosse Schweizer Shoppingcenter, BBC-Geschichte Baden oder der Musiker DJ Bobo kommen vor. In einem 600-seitigen Buch und einer neuen Ausstellung. Die Historikerinnen und Historiker haben 4 Jahre am Projekt gearbeitet. Der Kanton der Regionen ohne grosses Zentrum wird hier auch als Ort der Forschung und Erfindung gezeigt. Die Ausstellung läuft ab dem Sonntag. So viel vom Regionaljournal Aargau Solothurn. Verantwortlich für die Sendungen diese Woche der Andreas Brandt. Am Mikrofon Christian Büchli.
SRF Audio.